Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Willkommen bei Zur Frage der Nation, dem Profil Innenpolitik Podcast. Mein Name ist Franziska Schwarz. Heute bin ich etwas nervös, weil ich habe einen Gast, eine Gästin, die ich eigentlich sonst nie habe, die Profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer.
Hallo Franziska. Na, manchmal bin ich schon in diesem Podcast, aber wir waren bisher noch nicht zusammen.
Es ist für mich eine Premiere in Zur Frage der Nation. Und zwar, wir sprechen heute über unsere Covergeschichte des letztwöchigen Magazins. Und zwar heißt sie Der Fall Dimitris Senin auf Putins Fahndungsliste. Man kann sich also schon vorstellen, in welche Richtung das es geht. Ich fange gleich mal an. Anna, wer ist Dimitris Senin?
Ja, das ist ein Mann, auf den ich sehr, sehr lange gewartet habe. Dimitris Senin ist ein ehemaliger FSB-Offizier. Der FSB ist der Inlandgeheimdienst Russlands, bei dem 100.000 Menschen arbeiten, nicht nur im In-, sondern auch im Ausland. Und der war ein wirklich sehr, sehr hochrangiger Mensch. Er wurde zweimal von Putin persönlich ausgezeichnet. Er war mehrfach bei Veranstaltungen an seiner Seite. Er hat in Moskau gelebt und dann, wie das eben so ist, fingen die Intrigen an und die Probleme. Und 2016 fiel er dann in Ungnade.
Und jetzt hast du das schon erwähnt und das steht auch in der Geschichte sehr schön beschrieben, finde ich. Das war jemand, mit dem du, wo du eigentlich sehr lange schon auf eine Antwort gewartet hast. Möchtest du vielleicht kurz erzählen, wie hat sich das dann ergeben, dass er doch mit Profil gesprochen hat?
Genau, also Dimitris Senin ist dann 2017 aus Russland abgehauen. Also man hat ihn dann dort wegen Korruption verfolgt und dass er angeblich desertiert sei. Ich habe das Urteil gelesen, man muss sagen, das ist einigermaßen lächerlich. 9 Jahre Strafkolonie wegen de facto nichts. Und ein Mann, der von innen das System kennt, weil er lange genug Teil davon war, weiß natürlich, wie sowas ausgeht und er ist abgehauen. Und dann hat Putin angefangen, ihm seine Schergen hinterherzuschicken. Und das ist auch der Punkt, wo Österreich plötzlich ins Spiel kommt.
Wie ist dieser Mann mit dir in Kontakt getreten? Wie kam das?
Ich habe ihn schon länger gesucht. Wie gesagt, er taucht in einem österreichischen Verfahren auf, rund um den ehemaligen Verfassungsschützer Egisto Ott. Das wird ein Haupt, da ist ein Hauptpunkt der Anklage, der meiner Meinung nach auch sehr genau ausermittelt ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wenn der Mann Teil in einem Verfahren ist, dann wird er vielleicht auch einen Anwalt haben. Dann habe ich den Anwalt gefunden, dem haben wir dann vor wirklich Monaten Anfragen geschickt, Rückmeldung, sein Mandant hat keine Lust, überhaupt an die Öffentlichkeit zu treten. Und ja, eines Tages habe ich ein E-Mail bekommen mit so ganz komischen Zahlen und Nummern und ich habe es aufgemacht, weil ich in der Nacht nicht schlafen konnte und mir dachte, was ist das, Spam oder was soll das sein? Und da hat er mir eben diese Fragen beantwortet. Und kurz darauf habe ich über einen verschlüsselten Messenger eine Nachricht bekommen, dass er mit mir sprechen wollen würde und Fragen beantworten wollen würde. Das haben wir dann versucht. Allerdings ist mein Russisch schlecht und sein Englisch ausbaufähig. Und am Ende des Tages haben wir viel schriftlich hin und her kommuniziert, weil das mit Übersetzerfunktion am einfachsten war. Ja, und so hat er mir Schritt für Schritt seine unglaubliche Geschichte erzählt.
Wenn man auf Seite 2 dieser Geschichte blättert, sieht man einen Mann, der für alle, die das Profil regelmäßig lesen, kein Unbekannter ist, nämlich Egisto Ott, seines Zeichens mutmaßlicher Spion.
Genau, Egisto Ott ist ein ehemaliger österreichischer Verfassungsschützer, der im selben Jahr, als Dimitris Senin Russland verlassen hat, auch der Russland-Spionage beschuldigt wurde. Die Amerikaner haben damals so einen kleinen Test gemacht, die haben Informationen hineingespielt ins System und haben geschaut, wo sie rauskommen, und zwar in Österreich. Dann hat man in den Gmail-Account geschaut von dem Herrn Ott und hat dort Sachen gefunden, die einem komisch vorgekommen sind. Zum Beispiel ganz, ganz, ganz viele Dokumente rund um den Herrn Senin, Fotos, die bei ihm privat sichergestellt wurden, Fingerabdrücke, die nur die Behörden haben konnten und so einiges mehr. Also es sieht so aus, und dafür muss sich Egisto Ott auch vor Gericht verantworten, als hätte er für den Kreml versucht, Dimitris Senin zu finden.
Jetzt gibt es in der Geschichte eine sehr einen sehr skurrilen Fakt, würde ich es nennen. Der in Österreich wurde im Dezember, glaube ich, war es 2024 im Vorjahr, diese erste Anklage gegen Egisto Ott verhandelt. Und zeitgleich ist mit Dimitri Senin Folgendes passiert. Er ist für tot erklärt worden. Möchtest du das ein bisschen erklären? Wie passt das zusammen?
Ja, genau. Also gegen Egisto Ott wird eben seit dem Jahr 2017 wegen zig Sachen ermittelt. Und wie das in Österreich eben so ist, ist das dann nicht so, dass alles in einem Verfahren abgehandelt wird, sondern wenn was fertig ist, dann wird es verhandelt. Im Jahr 2014 stand Egisto Ott vor Gericht und wurde auch freigesprochen. Da ging es um eine unerlaubte Informationsweitergabe. Aber interessanterweise, Dimitri Senin, der zu diesem Zeitpunkt politisches Asyl in Montenegro hatte, wurde plötzlich für tot erklärt. Das ist dort aufgetaucht und dann war es in den russischen Propagandamedien und plötzlich hieß es, er ist tot. Ich kann sagen, er ist ihm geht es wunderbar oder es geht ihm ganz gut. Jetzt kann man sich natürlich fragen, na, warum macht man denn sowas? Dimitri Senin glaubt, weil die Falschmeldung darauf abgezielt habe, seine Aussagebereitschaft im Ott-Verfahren zu unterbinden. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass jemand, der ja angeblich schon tot ist, wenn man den wirklich umbringt, also den sucht dann natürlich auch keiner. Aber ja, das war in den vielen Verkettungen von Dingen, die ihm passiert sind, eine besonders skurrile und wahrscheinlich auch gefährliche Angelegenheit. Es war einer der Gründe, warum er dann, nein, stimmt nicht, er ist vorher schon aus Montenegro geflüchtet, weil er auf seinem Auto einen Tracker gefunden hat. Das weiß man auch nicht, wie lange war der dran? 2 Jahre könnten es sein, weil so lange hält die Batterie. Und auch da gibt es wieder Parallelen zum Verfahren Ott, weil dort ist ein ähnlicher, baugleicher Tracker auch aufgetaucht.
Und man muss vielleicht dazu auch sagen, das ist noch nicht vorbei für den Herrn, also sein aktueller Aufenthaltsort ist geheim, für seine eigene Sicherheit.
Genau, Dimitri Senin ist damals, nachdem der Tracker auf seinem Auto gefunden wurde in Montenegro, das Land, in dem er Schutz gesucht hat, geflohen, weil es offensichtlich nicht mehr sicher war. Jetzt befindet er sich in einem Land, das mir nicht bekannt ist. Aber wie sein Anwalt sagt, unter Schutz der Behörden, sie wissen auch, dass er da ist. Und ja, er hat sich dazu entschlossen, in die Öffentlichkeit zu treten, weil Licht manchmal eine gute Möglichkeit ist, um Schatten zu bekämpfen.
Ein Aspekt, den ich auch sehr interessant fand an der Recherche, ist die Rolle von Interpol, wo auch im Raum steht, dass die russischen Behörden Interpol teilweise instrumentalisieren. Möchtest du das etwas erklären?
Ja, das ist ganz interessant. Interpol ist ja die größte, ich glaube, die größte weltweite Polizeiorganisation mit 198 Ländern. Jetzt sind nicht alle dieser 198 Länder lupenreine, korruptionsfreie Demokratien. Aber eine Zusammenarbeit über Grenzen ist einfach notwendig. Das ist eine pragmatische Frage, was macht man, was macht man nicht, weil Kriminalität ist international. So, das heißt, die Mitgliedstaaten haben sich schon prinzipiell dazu verpflichtet, miteinander zu arbeiten, auch wenn es jetzt um sogenannte, ich nenne es mal Schurkenstaaten geht. Wobei es dann immer eine Abwägung gibt, ob man die Informationen liefert oder nicht. Naja, und was ganz interessant ist, im Akt der österreichischen Behörden, der Profil exklusiv vorliegt, findet sich auch, dass es eben eine Interpol-Abfrage zu Dimitri Senin aktuell gibt. Und läuft, offensichtlich versucht man herauszufinden, wer das ist. Die österreichischen Behörden haben keine Informationen dazu abgegeben, weil sie sagen, es könnte ein Versuch der Russen sein, herauszufinden, wo er ist. Wenn man sich anschaut, Monaco, warum eigentlich Monaco, gibt es da schon viele, viele Anknüpfungspunkte, die mit Russland und auch der Wirecard-Affäre, mit dem die Affäre Ott eng verstrickt ist, zusammenhängt. Und ja, es gibt den Verdacht, dass dieses Instrument eben missbraucht wurde. Für den Herrn Senin ist das trotzdem eine schwierige Sache, weil wenn der reisen möchte und einer sozusagen auf der Fahndungsliste ist, ist er immer darauf angewiesen, dass andere Länder sofort verstehen, was seine Situation ist und jeder auch nur kleine Fehltritt eines Beamten. Vielleicht macht er das gar nicht so absichtlich, aber da läuft er am Land irgendeinem Landkibaristen, Entschuldigung, wenn ich das so formuliere, in die Arme, der versteht die Tragweite nicht. Und schon ist der Mann wieder in Lebensgefahr. Interpol weiß an sich schon, dass es immer wieder Staaten gibt, die auch versuchen, dieses Instrument zu missbrauchen. und hat auch Maßnahmen ergriffen, um dem entgegenzuwirken. Und man muss sagen, die Publikation eines solchen Artikels, wo seine Situation einmal geschildert ist, für jeder Mann, der Zugriff aufs Internet hat und jeder Frau nachlesbar, hilft dem Herrn Senin da wahrscheinlich auch und auch den Behörden zu verstehen, was da los sein könnte.
Ich habe auch dann, weil es mich selbst interessiert hat, nochmal nachgeschaut, was es eigentlich zu diesem Herrn schon gab online. Nicht viel.
Nein, nicht viel. Soweit ich gesehen habe, hat ein Medium in Montenegro ein wenig berichtet. In der österreichischen Berichterstattung wurde sein Name genannt, weil er in der Ott-Anklage eine sehr tragende Rolle spielt. Aber sonst war eigentlich nicht bekannt, wer das ist und wer das macht, was auch klar ist, weil noch einmal, er ist ein Ex-FSB-Offizier. Das sind normalerweise nicht die Leute, die mit ihrer Karriere groß an die Öffentlichkeit gehen. Und deswegen war es auch so irrsinnig spannend, mit ihm zu sprechen, weil wann kommt man mit so jemandem schon einmal ins Gespräch?
Jetzt haben wir den Namen Ikisto Ott schon oft erwähnt. Es gibt noch einen zweiten sehr prominenten Namen in der Ott-Geschichte, den Herrn Martin Weiß. Wie geht's in dieser ganzen Causa jetzt weiter?
Also vielleicht kurz zur Erklärung. Die Causa Ikisto Ott hängt ganz groß zusammen mit all den Geschichten, die es um Wirecard gibt. Wirecard war ein großer deutscher Zahlungsdienstleister, der 2020 pleite gegangen ist. Das war die größte Pleite der Deutschen Republik seit Kriegsende. Und dann hat sich aber herausgestellt, offenbar war das noch viel mehr als nur die größte Pleite Deutschlands. Es war offenbar auch der größte Spionagefall Deutschlands, weil der CEO oder einer der beiden abgehauen ist nach Russland, als man ihn festnehmen wollte. Und nach hat sich herausgestellt, der hat jahrelang für den Kreml gearbeitet, er lebt jetzt in Moskau und tut das noch immer. Das wissen wir alles aus unseren Recherchen. So, und dann gab es erstens, ist der Herr Marschalek selbst Österreicher, weil wir sind überall immer live dabei, wenn es um Verbrecher geht. Und der hatte eben auch zwei Personen oder ein Netzwerk in Österreich, dessen er sich bedient hat. Eine ganz wichtige Person für ihn war der sogenannte Martin Weiß. Das ist ein Mann, der war mächtiger Abteilungsleiter damals im Nachrichtendienst, im Verfassungsschutz, bis er auch 2017 dann ausgeschieden ist nach Verwerfungen. Dann hat er angeheuert bei Marschalek, hat weiter geheimdienstliche Tätigkeiten für ihn gemacht. Und so der Verdacht soll eben auch Ikisto Ott einer jener Personen gewesen sein, die dort regelmäßig gegen Geld Aufträge erfüllt haben. Weil du mich gefragt hast, Martin Weiß, da gibt es einen internationalen Haftbefehl. Es schaut so aus, als ob der Mann in Dubai sitzen würde, da gibt es kein Auslieferungsabkommen, also die Justiz schafft es nicht, ihn da rauszuholen. Und ja, ich glaube, er sitzt dort und lacht uns ein wenig aus, aber schauen wir mal, wer zum Schluss am längsten lacht. Ich bin gespannt.
Und gegen Ikisto Ott wurde ja jetzt auch Anklage erhoben. Ist da schon ein Termin in Aussicht oder was ist deine Einschätzung? Kommt es bald zu einer Verhandlung oder wird es noch lange dauern, was man ja kennt aus dem ganzen Bereich?
Die Causa Ott ist der erste Fall wegen Spionage, der im Sprengel Wien überhaupt verhandelt wird. Das ist schon ganz interessant, weil Österreich und vor allem Wien bezeichnet man immer als Hauptstadt der Spione, das stimmt auch. Aber bisher ist man dagegen eigentlich nicht besonders vorgegangen, hat es ignoriert. Vielleicht hat es auch deswegen so lange gedauert, bis man hier zu einer Anklage kam. Ikisto Ott hat die Anklage beeinsprucht. Sie ist aber mittlerweile rechtskräftig. Es gibt noch keinen Verhandlungstermin. Wir rechnen nicht unbedingt damit, dass es den dieses Jahr noch geben wird. Also Jahresende, Jahresanfang, glauben wir aus unserer Erfahrung heraus, dass das machbar wäre. Im Nebenzimmer wird viel diskutiert. Deswegen hören Sie das jetzt vielleicht. Aber so ist das in einer Redaktion.
Es tut sich was. In diesem ganzen Fall rund um Dimitri Senin, was hat Ott da gemacht?
Na, was er genau gemacht hat, das kann ich noch nicht sagen, denn es gilt die Unschuldsvermutung, das wird dann ein Gericht feststellen, aber ich kann darüber berichten, was ihm in der Anklage vorgeworfen wird und was wir aus dem Ermittlungsakt wissen und ich kann berichten, wie das die Ermittler sehen. Und das ist schon sehr spannend, also im Juli 2017, kurz nach Senins Flucht, da taucht sein Name im Notizbuch von Ikisto Ott auf. Wenige Tage später soll er Abfragen zu diesem Namen, aber auch anderen Alias-Namen durchgeführt haben. Da kann man sich schon mal fragen, woher kennt er die eigentlich? wieso macht er das? Hat er sich angeschaut, ob der Mann in Europa ein Visum beantragt hat, vielleicht irgendwo Asyl beantragt hat? Er hat sich mehrere Fotos von ihm selbst an seine Gmail-Adresse geschickt, die später von den Amerikanern angeschaut wurde. Unter anderem ein Bild, das gibt es auch im Profil zu sehen, wo Sinin mit seiner Tochter bei der Einschulung war. Das ist ein privates Foto, das wurde sichergestellt, nachdem die russischen Behörden eine Razzia in seiner Wohnung durchgeführt haben. Aber es ist noch viel mehr. Es geht um, ja, er hat in verschiedenen Ländern nach ihm forschen lassen, zum Beispiel in der Türkei, wo Egisto Ott Verbindungsbeamter gewesen ist, zumindest glauben das die Behörden, dass es so war. Da gab es plötzlich Gästelisten von einem Hotel, wo Sinins Frau und Kinder immer wieder Urlaub gemacht haben und auch Sinin selbst dort war. Es gibt Flugdaten, wo die Familie sozusagen privat wohin geflogen ist und auch Sinin dabei war. Und ja, man kann sich schon fragen, Egisto Ott war zuständig im BVD, nicht, wie er behauptet, für Russland-Spionage oder Anti, der war nicht in der Abwehrspionage tätig. Es war ein Polizist und kein Nachrichtendienstler, also meistens. Der hat sich beschäftigt mit Linksextremismus und Rechtsextremismus. Das waren die Dinge, die er dort federführend getan hat. Er selbst hat gesagt, nein, also alle diese Dinge, die er sich da auf seine E-Mail-Adresse geschickt hat, das ist für Schulungen. Mir wäre nicht klar, wen er denn damit geschult haben soll. Aber vielleicht hat er ja eine schlüssige Erklärung, die er später dann vor Gericht ja wohl auch vorbringen wird.
Mhm. Dann sage ich vielen Dank, Anna.
Ich sage auch danke und ich sage, bitte unterstützen Sie das Profil. Unser Online-Abo ist günstiger als so manche Café in der Wiener Innenstadt. Und ja, das wäre wichtig, damit wir derartigen Journalismus auch weitermachen können. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für Ihr Interesse.
Das war zu Frage der Nation. Mein Name ist Franziska Schwarz und wir hören uns jede Woche am Dienstag. Auf Wiederhören.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.